Wenn unser Handy kaputt ist oder der Fernseher und man kann nichts mehr reparieren, ja, dann landen diese Dinger meistens auf dem Schrott, sind dann Elektroschrott und sollten ordnungsgemäß entsorgt werden. Aber im Weltall, da ist die Entsorgung in der Regel eine ziemlich feurige Angelegenheit. Wenn zum Beispiel ein Satellit in der Erdatmosphäre verglüht, ja, das ist der Standard bei der Entsorgung im All. Aber die Frage ist, wollen wir das oder gibt es da nicht bessere Methoden? Hallo, ich bin Stefan Geier und wir schauen heute bei IQ mal in eine Gegend. Ja, die bekommen wir von der Erde aus nur dann mit, wenn wir zufällig sehen, dass ein glühender Streifen über den Himmel zieht. Das kann dann eine normale Sternschnuppe sein, also Dreck aus dem All, der verbrennt. Aber es passiert auch immer wieder, dass Satelliten dort ihr Ende finden, weil sie kaputt sind oder weil die Mission am Ende angelangt ist und so weiter. Und die Frage ist, ist das jetzt eine gute Entsorgung oder verdrecken solche Abstürze eigentlich eher die Atmosphäre? Die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, die hat jetzt erstmals einen Satelliten ganz gezielt abstürzen lassen in einem bestimmten Bereich, um genau das zu beobachten. Nämlich, ob das schlecht ist für die Atmosphäre oder ob dieser gut geplante Absturz von Satelliten vielleicht sogar die Lösung für eins der größten Probleme in der erdnahen Raumfahrt ist, nämlich den Weltraumschrott. Das kann ich gleich einen Ingenieur fragen, der beobachtet schon sein Leben lang Weltraumschrott und erforscht, wie wir verhindern könnten, dass die Umgebung der Erde zum Schrottplatz wird. Aber zuerst erzählt meine Kollegin Franzi Konitzer mal, was ist da genau passiert, als die ESA einen Satelliten erstmals gezielt hat verglühen lassen.
Künstliche Satelliten in unseren Erdumlaufbahnen versorgen uns unter anderem mit Fernsehen, Navigation, Internetzugang oder einer besseren Wettervorhersage. Wie alle technischen Geräte erreichen auch Satelliten früher oder später das Ende ihrer Betriebslaufzeit. Dann muss dieser Weltraummüll möglichst schnell entsorgt werden.
Aktive Satelliten könnten mit Weltraummüll zusammenstoßen. Das erzeugt noch mehr Weltraummüll und könnte ein Risiko für andere Missionen darstellen. Wenn wir den Weltraum nachhaltig nutzen wollen, müssen wir weniger Weltraummüll erzeugen.
Sagt Benjamin Bastida Virgili von der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Im Weltraum gibt es keine Müllabfuhr. Stattdessen werden ausgediente Satelliten in der Erdatmosphäre entsorgt, indem sie dort verglühen. Einen solchen Wiedereintritt hat die ESA nun ganz genau beobachtet. Dabei handelte es sich um einen von 4 Cluster-Satelliten. Diese waren im Jahr 2000 ins All gestartet, um das Magnetfeld unserer Erde zu erforschen.
Damals gab es noch keine Richtlinien, was man beim Wiedereintritt beachten sollte.
Das hat die ESA nun nachgeholt und ihren Cluster-Satelliten gezielt über dem Südpazifik verglühen lassen. Denn inzwischen sieht eine fachgerechte Entsorgung vor, dass möglichst keine unvollständig verglühten Weltraummüllfragmente zur Gefahr werden.
Bei kontrollierten Wiedereintritten sucht man sich gezielt Gebiete aus, wo das Risiko am Boden eben möglichst minimal ist. Das sind dann zum Beispiel der Südpazifik, wo sie keinerlei Landmasse haben.
Sagt Tim Flora von der ESA. Den Wiedereintritt des Satelliten hat die ESA ganz genau mit einem Flugzeug verfolgt, ausgestattet mit mehreren wissenschaftlichen Instrumenten. So will sie herausfinden, was genau während des Wiedereintritts passiert, wie der Satellit auseinanderbricht, welche Teile bei welcher Höhe verglühen. Denn bei dieser Art der himmlischen Müllverbrennung gibt es derzeit eine große, ungelöste Frage, sagt Benjamin Bastida Virgili.
Je mehr Satelliten ins All geschickt werden, wächst das Risiko, dass wir die oberen Atmosphärenschichten verschmutzen. Bislang galt es als die saubere Lösung, Satelliten in der Atmosphäre zu entsorgen. Aber es könnte sich herausstellen, dass das keine langfristige Lösung ist.
Verglühen Satelliten in der Atmosphäre, hinterlassen sie dort ihre Rückstände. Aluminiumverbindungen oder Rückstände von Plastikmaterialien. Ob und wie das eine Auswirkung auf die Atmosphäre hat, ist derzeit völlig unklar, sagt Tim Flora.
Zurzeit kann man nur sagen, wir wissen nicht, dass es positive, wir wissen aber auch nicht, dass es negative Effekte hat. Beides ist durchaus möglich.
Die Cluster-Satelliten wurden vor fast einem Vierteljahrhundert gestartet. Damals gab es rund 770 aktive Satelliten in der Erdatmosphäre. Auswirkungen auf die Atmosphäre konnten aufgrund der geringen Anzahl als vernachlässigbar eingestuft werden. Doch inzwischen sind es über 10.000 aktive Satelliten, Tendenz exponentiell steigend. Ob deren Entsorgungsmethode in der Erdatmosphäre wirklich kein Problem darstellt, muss ich erst noch herausstellen. Klar ist, alles, was hochgeschossen wird, kommt irgendwann wieder runter.
Und wenn man sich mal anschaut, was da alles oben ist, dann sieht man schon, um die 10.000 Satelliten, da ist mächtig was los. Wir verlinken euch in den Shownotes mal eine Website, da kann man zum Beispiel nur die Starlink-Satelliten sehen, die gerade die Erde umkreisen. Also Starlink, diese Megakonstellation für Internet aus dem All. Und allein da sollen jetzt in den nächsten Jahren mehrere tausend Satelliten dazukommen. Also das war jetzt ein Satellit, der gezielt abgestürzt ist. Und die Frage ist, ja, muss das nicht Standard werden? Einer, der diese Entwicklung seit langem beobachtet, ist der Astrophysiker Manuel Metz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ich kann jetzt mit ihm sprechen. Hallo, Herr Metz.
Hallo.
Also ein Satellit, der sehr gezielt abgestürzt wird, ist das schon die Lösung unseres Problems Weltraumschrott?
Na, tatsächlich ist das Zurückholen von Satelliten in die Erdatmosphäre und sie dort verglühen lassen, ist eine ganz wichtige Maßnahme, vor allen Dingen, um den niedrigen Erdorbit eben freizuräumen von Weltraumschrott. Mhm. Das ist eine Forderung, die die Raumfahrtagenturen an die Industrie schon seit vielen, vielen Jahren stellen. Wenn wir beispielsweise Missionen implementieren, ist das immer die Standardmaßnahme, um am Ende den Satelliten zu entsorgen.
Aber das ist jetzt die Standardmaßnahme bei den etwa 10.000 arbeitenden Satelliten momentan. Kann das schon jeder, theoretisch?
Theoretisch kann das jeder. Tatsächlich ist aber in der Praxis, sehen wir im Moment, dass es immer wieder noch Satelliten gibt, die im Orbit stranden, die auf zu hohen Umlaufbahnen zurückgelassen werden und dann eben für viele hundert Jahre auch im Orbit verbleiben können. Also an der Stelle muss noch nachgebessert werden an der Zuverlässigkeit, mit der diese Maßnahmen dann umgesetzt werden.
Das heißt, das sind aber dann Fälle, wo etwas schiefgegangen ist. Das heißt, es ist eigentlich anders geplant gewesen, auch gezielter Absturz, aber hat irgendwas nicht funktioniert und dann muss man sie im Orbit parken.
Das kann sein, dass etwas schiefgegangen ist. Es kann aber auch sein, dass das eine wissentliche oder bewusste Entscheidung gewesen ist, dass beispielsweise man Treibstoffe benutzt, um die Mission länger betreiben zu können und dann am Schluss einfach nicht mehr genügend Treibstoffe hat, um den Satelliten tief genug absenken zu können.
Jetzt hören wir immer wieder, dass es eigentlich ein großes Problem ist, der Weltraumschrott, vor allem jetzt verursacht durch die vielen Satelliten, die wir haben. Warum gibt es da keine Regelungen, dass das nicht jeder machen muss und dass nicht irgendjemand sagen kann, ups, jetzt habe ich keinen Treibstoff mehr, dann muss ich ihn eben doch oben lassen.
Ja, das stimmt. Es gibt keine international verbindlichen Vorschriften. Es gibt Richtlinien. Es gibt Richtlinien, die sogar auf politischer Ebene bei den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Die basieren auf eher technischen Richtlinien eines internationalen Gremiums und die werden weltweit auch anerkannt. Allerdings gibt es eben keine Vorschrift, über die ich das tatsächlich einfordern kann. Das kann nur dann passieren, wenn es national eine entsprechende Gesetzgebung gibt, sodass ein Betreiber dann eine Lizenz haben muss und vom Staat aus das eben dann letztendlich durchgesetzt werden kann, dass diese Maßnahmen von vornherein mit eingeplant sind.
Maßnahmen von vornherein mit einplanen, vielleicht auch mehr Treibstoff mitnehmen, heißt, meine Mission wird teurer. Das heißt, wenn ich jetzt einen Satelliten hochschieben will und da dieses Geld sparen will, finde ich immer Möglichkeiten, das nicht so zu machen, wie es die Richtlinien vorsehen?
Naja, tatsächlich ist das natürlich ein gewisser Kostenfaktor, den man mit berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite, wenn eine Satellitenmission beispielsweise sowieso schon ein Antriebssystem hat, dann einen etwas größeren Tank vielleicht auszulegen oder etwas mehr Treibstoff mitnehmen, ist dann auch nicht mehr der Riesenkostenfaktor bei einer Satellitenmission.
Jetzt sehen wir bei diesem Absturz, bei dem aktuellen Absturz dieses Satelliten, da heißt, der soll sehr gezielt und kontrolliert abgestürzt werden. Das ist normalerweise nicht der Fall.
Das stimmt. Das macht man entweder dann, wenn ein Satellit beispielsweise sehr, sehr groß ist, sodass die Gefahr besteht, dass er bei einem unkontrollierten Wiedereintritt Trümmer den Erdboden erreichen können. Bestes Beispiel dafür waren die europäischen Raumtransporter ATV, die ISS versorgt haben. Mhm. Die hat man kontrolliert im Pazifik zum Wiedereintritt gebracht.
Das ist ja so ein Satellit, Herr Metz, ist eine sehr komplexe Maschine. Also da habe ich verschiedenste Materialien, Metalle, da sind Solarzellen dran, da habe ich eben Gase für den Antrieb, da ist wahrscheinlich auch Kunststoff verbaut, vieles, vieles mehr. Verbrennt das normalerweise, wenn dieses Ding nicht zu groß ist, wirklich restlos?
Ja, man kann schon davon ausgehen, dass kleinere Satelliten, also sagen wir mal so größenordnungsmäßig unterhalb von 500 Kilogramm, dass die nahezu vollständig in der oberen Erdatmosphäre verglühen. Kritisch sind eben Bauteile, die entweder hitzeresistent sind oder von ihrer Bauform besonders widerstandsfähig sind. Das können zum Beispiel schon mal Tanks sein, besonders Drucktanks, die in Raketenoberstufen verbaut sind, oder massive Metallobjekte. Das sind Objekte, die schon mal das Potenzial haben, die Erdoberfläche zu erreichen. Die sind eben in diesen kleinen Satelliten typischerweise nicht verbaut.
Jetzt klingt das irgendwie so nett, das verglüht dann in der oberen Erdatmosphäre, aber wenn man sich das mal auf der Erde anschaut, da wäre es Sondermüll, oder?
Naja, ich weiß nicht, ob das Sondermüll wäre. Also die Leiterplatinen müsste man sicherlich entsorgen. Das meiste sind eben metallische Gegenstände, Aluminium. Satelliten sind natürlich auf Leichtgewicht getrimmt. Allerdings, die Materialien verschwinden natürlich nicht vollständig. Das heißt, bei dem Wiedereintritt entstehen Partikel, die in der oberen Erdatmosphäre dann eben sich wiederfinden.
Und was machen die dort in der oberen Erdatmosphäre? Es gibt ja durchaus Sorge, dass es eben die Atmosphäre so verändert. Und wenn die Satelliten immer mehr werden, auch diese, naja, ich nenne es mal Reststoffe oder was auch immer übrig bleibt, Probleme macht.
Genau, das gibt in der Zwischenzeit immer mehr Forschergruppen, die genau darauf hinweisen. Das Problem dabei ist, dass dieses Thema eben noch wenig wirklich erforscht ist. Es gibt die Vermutung oder die Befürchtung, dass beispielsweise Aluminiumoxide, die in der hohen Erdatmosphäre bei so einem Wiedereintritt erzeugt werden, über den Polen in die Troposphäre kommen können und dort eben die Ozonschicht beispielsweise schädigen können. Wie groß der Effekt dann tatsächlich ist und ob das ein Problem ist, ist aber leider noch nicht genügend erforscht. Und das ist so ein bisschen wie das Mikroplastikproblem in den Ozeanen, nur dass wir eben nicht wirklich verstehen, was die Chemie in dieser hohen Atmosphäre, wie die da wirklich funktioniert.
Könnte man das überhaupt erforschen? Weil in dem Moment, wo so ein Satellit verglüht, da habe ich ja ein paar tausend Grad wahrscheinlich dann um mich rum. Ich müsste wahrscheinlich eine extra Mission machen, die wiederum das genau untersucht. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich eines der Probleme. So ein Satellit verglüht so typischerweise in der Region zwischen 80 und 60 Kilometern. Da komme ich natürlich nun sehr schlecht hin. Also eine Satellitenmission funktioniert nicht. Das ist viel, viel zu niedrig. Höhenforschungsballons wird auch sehr schwierig. Also man muss da sich schon Methoden ausdenken, wie man tatsächlich diese Effekte messen kann. Eines ist eben, dass Partikel aus der hohen Atmosphäre über den Polen beispielsweise in niedrigere Atmosphärenschichten transportiert werden. Und dann kann man zum Beispiel mit Forschungsflugzeugen dann diesen Gehalt von Fremdpartikeln versuchen zu ermitteln.
Wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, Herr Metz, was würden Sie sagen, was steht zu befürchten, wenn es irgendwann ja im Endeffekt so einen Kreislauf gibt? Also neue Satelliten werden hochgeschoben, alte lässt man abstürzen. Das macht ja dann mit der Atmosphäre, selbst wenn man noch nicht genau weiß, wie es im Einzelnen abläuft, aber es macht ja in der Atmosphäre dann wirklich was, eine Veränderung im großen Stil, oder?
Ja, das kommt wirklich darauf an, wie hoch der Grad dann letztendlich ist, also wie viele Satelliten tatsächlich in den Orbit gebracht werden. Und im Moment sehen wir den Trend, dass eben immer mehr Satellitenbetreiber immer mehr Satelliten in den Orbit bringen. Die Zahl der Satelliten hat deutlich zugenommen, wo wir vielleicht vor 10, 15 Jahren von 100 Satelliten gesprochen haben, größenordnungsmäßig, die ins Weltraum gebracht wurden, sind wir heute bei 2000 pro Jahr. Und das wird weiter anwachsen. Und da muss man wirklich einen Schwerpunkt auch in die Richtung setzen, dass man einfach besser versteht in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, was das für unsere Atmosphäre bedeutet. Ansonsten ist das so ein bisschen, naja, gefühlt wie ein unkontrolliertes Experiment. Und da sollte man tatsächlich einen Fokus in der Zukunft drauf legen.
Der Weltraumschrott wird ja auch jetzt schon im großen Stil getrackt. Da gibt es Weltraumschrottkonferenzen. Ist es eigentlich Ihrer Wahrnehmung nach allen Beteiligten klar, dass sich da möglicherweise was ändern muss? Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, die nächsten Megakonstellationen sollen wieder mehrere tausend Satelliten sein, dann will man ja da einen Wirtschaftsraum im Endeffekt schaffen. Und wenn man den nachhaltig am Leben erhalten will, gibt es da ein Bewusstsein dafür, dass dieses Problem auch angegangen werden muss?
Also mein Eindruck ist, dass das Bewusstsein im Moment noch nicht wirklich so geschärft ist dafür, weil das halt eben so ein latent irgendwo nur vorhandenes Szenario ist. Wie gesagt, es ist aus meiner Sicht noch nicht genügend erforscht. Mhm. Man weiß nicht genau, was da passiert. Und so einen richtigen Impact hat man bis heute eben noch nicht gesehen. Und mein Gefühl ist, dass das wie bei vielen Dingen ist, dass wir eben erst dann wirklich reagieren, wenn wir einen negativen Effekt tatsächlich sehen. Und dann ist es manchmal eben auch schon sehr spät, um noch reagieren zu können.
Also wir haben gelernt, es gibt zwar Richtlinien, wie man seine Satelliten bauen muss, damit sie gezielt abgestürzt werden können, aber es ist klar, bei der Masse an Satelliten, die geplant sind, sind die Auswirkungen, vor allem auch die Umweltauswirkungen in der oberen Atmosphäre, die sind noch viel zu wenig erforscht und viel zu wenig verstanden. Vielen Dank für diese Informationen und auch für die Einordnung, Manuel Metz, Astrophysiker vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Sehr gerne.
Und noch mehr zum Thema findet ihr in den Shownotes, zum Beispiel eine IQ-Folge nur über Weltraumschrott. Was fliegt da oben alles und wie können wir ihn vermeiden? Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über freundliche Kommentare, über eine gute 5-Sterne-Bewertung und natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Bis zum nächsten Mal, sagt für das ganze IQ-Team Stefan Geier.